Willkommen. Willkommen im Literaturhaus Stuttgart. Willkommen zu 3 Wochen im August, einem Urlaubsroman, der es in sich hat. 2 Frauen und 3 Kinder in einem Haus an der französischen Atlantikküste, 3 Wochen lang. Wo dann aber auch noch andere Leute auftauchen, fremde Leute, und zwar unerwartet. Und die nisten sich ein. Ein Ort auch, wo manchmal so ein komischer Rauch in der Luft hängt von den Waldbränden in der näheren Umgebung. Ich bin Katharina Borchert und es geht heute um einen Roman voller Gefahren und um viele, viele ungeklärte Fragen. Also von wegen Sommeridylle am Meer. Nina Bussmann hat 3 Wochen im August geschrieben und sie ist heute in Stuttgart zu Gast. Guten Abend, Frau Bussmann, willkommen.
Guten Abend, danke.
Ja, Frau Bussmann, das ist eine Urlaubsgeschichte mit einer guten Portion Unwohlsein, würde ich mal sagen. Wie ist denn für Sie das Verhältnis zwischen Urlaubsspaß auf der einen Seite und einem leichten bis mittelschweren Unbehagen auf der anderen Seite, so 50-50?
Gute Frage, das kommt sehr drauf an. Ich versuche schon, wenn ich Urlaub mache, mich da auch zu erholen und es zu genießen. Aber ich habe auch Erfahrungen mit der Sonntagsneurose und auch mit dem, dass gerade die Aufenthalte gemeinsam mit den liebsten Menschen an sehr schönen Orten, wo man dann aber auch ein bisschen aufeinander hockt, dass das sehr viele Facetten haben kann.
Das ist schön gesagt. Und im Buch, wie ist das? Es überwiegt da für Sie als Autorin eher so das freudige, sonnige Frankreich am Meer. Es ist ein toller Urlaubsort eigentlich. Und andererseits aber eben diese komische Konstellation von Menschen, alles ein bisschen unplanbar, unvorhersehbar.
Ja, und gleichzeitig gibt es so ein großes Bedürfnis nach Kontrolle. Aber ganz schnell läuft alles aus dem Ruder. Und ich habe mir schon was dabei gedacht, das Ganze an diesen Schauplatz zu verlegen. Das war nicht von Anfang an so. Ich hatte auch mal den Plan, das über eine sehr viel längere Zeitspanne zu erzählen, wie diese Figuren, wie sie einander sich kennenlernen. Und dann irgendwann im Arbeitsprozess den Gedanken, es soll aber wenigstens draußen schön sein. Und diese Schönheit, also ich persönlich sehe die in einem vielen, was sie da erleben. Ich krieg's oft ein bisschen anders beschrieben von Leuten, die das Buch gelesen haben, die doch eher vor allem dieses Unwohlsein erleben. Für mich ist es wirklich zweigeteilt. Also die Gefahr geht von den anderen Menschen aus. Das mit den Waldbränden, die Sie erwähnt haben, das kümmert diese Protagonistin jetzt nicht so sehr.
Aber die Leserin womöglich, also mich hat's schon gekümmert.
Ja, mich würde das auch unruhig machen. Und sie natürlich auch. Trotzdem kommen sie gar nicht so richtig dazu, weil das Misstrauen gegen das, was unmittelbar um einen rum ist, sehr beschäftigt hält.
Ja, wir erleben die ganze Geschichte, also diese 3 Urlaubswochen in Frankreich an der Atlantikküste. Wir erleben diese 3 Urlaubswochen durch die Augen von 2 Frauen. 2 Frauen sind die Erzählerinnen in diesem Roman. Elena und Eve heißen sie. Und es erinnert ein bisschen an Helena und Eva, fand ich so ein bisschen so weibliche Urtypen, obwohl das nicht weiter hervorgehoben wird, aber ich dachte dran. Die beiden erzählen und zwar in wechselnden Kapiteln. Jede hat eigene Ich-Kapitel, das bedeutet 2 Stimmen, die aufs selbe oft blicken und Dinge aber auch unterschiedlich wahrnehmen. Fangen wir mal bei Elena an. Wer ist sie?
Sie ist eine Mutter. Sie hat auch noch andere Dinge vorgehabt. Sie hat Kunstgeschichte studiert, sich mit Kunst beschäftigt auch viel. Sie arbeitet einer Künstlerin zu, die gleichzeitig auch ihre beste Freundin ist. Es bleibt unklar, was eigentlich noch ihre anderen Pläne fürs Leben waren. Was sie unbedingt will, ist Schönheit in ihrer Umgebung auf jeden Fall. Und das Gefühl, dass sie die Dinge gestalten kann. Sie fährt mit ihren beiden Kindern in diesen Urlaub und entscheidet sich, Eve mitzunehmen, die für sie arbeitet, aber mit der sie auch gerne befreundet wäre. Und das ist wahrscheinlich der Hauptunterschied zwischen den beiden.
Ja, Eve ist das Kindermädchen in der Familie eigentlich, ja. Genau. Und sie wird gefragt von Elena, hast du Lust mitzukommen in den Urlaub? Eve fragt nach Geld, so war das eigentlich nicht gedacht. Es sollte eigentlich eher ein Freundschaftsurlaub sein, vielleicht aus Elenas Sicht. Aber dann kommt sie mit und arbeitet dort ja auch. Sie kümmert sich um die Kinder, sie putzt, sie hat auch studiert. Wer ist Eve?
Ja, wer ist sie eigentlich? Für mich ist sie von beiden diejenige, die ihr Geheimnis besser hütet. Da gibt es eine Vergangenheit, über die wir immer nur Ausschnitte erfahren. Und ja, sie hat auch studiert. Die beiden hätten sich über den Weg laufen können, sind es aber nicht. sie interessiert sich für ganz ähnliche Dinge und zieht völlig andere Schlüsse daraus und hat mehr Härten im Leben auf jeden Fall schon erlebt als Elena.
Ja, kann sich auch vielleicht in mancherlei Hinsicht besser durchsetzen, ist auch sportlich, geht auch im Urlaub zum Sport, könnte sich auch körperlich zur Wehr setzen.
Muss das vielleicht auch oder musste das schon in ihrem Leben oder will auf jeden Fall vorbereitet sein.
Ja, genau. Also Eve ist noch etwas unklarer über ihre eigene Vergangenheit. Sie redet auch weniger als Elena. Elena redet deutlich mehr. Warum redet sie so viel?
Weil es ihr schwerer fällt, zum Punkt zu kommen. Böse ausgedrückt wäre, sie nimmt einfach mehr Raum ein und merkt es gar nicht. Ich glaube, dass sie einfach mehr sich an das herantastet, was sie eigentlich sagen will, weil sie redet mehr, aber ihr eigenes Zentrum ist ihr mindestens unklar, wie bei Eve. Und deswegen diese Umständlichkeit in der Hoffnung, da irgendwie an das ranzukommen, was das eigentlich ist.
Genau, sie ist sehr ja mit dem Alltäglichen befasst. Sie hat auch einen sehr scharfen Blick. Sie kann sehr genau beobachten. Mhm. Dann guckt sie auf Eve, sie guckt auf ihre beiden Kinder. Lynn, die ist 13, in der Pubertät und so ein bisschen außer Form geraten, würde ich mal sagen. Dann ist Rinus da, der ist ihr Sohn. Der ist vielleicht so 6, 7 Jahre alt, sollte eigentlich in die erste Klasse gehen, wurde aber dann doch nochmal rausgenommen und zurückgestellt. Mit den Kindern und einer Freundin von Lynn, Noemi, sind sie unterwegs und auf die guckt sie sehr genau. Aber auf sich selbst, da bleibt es unscharf.
Ja, sie guckt auf die Kinder sehr genau, aus Sorge natürlich. Es ist eine große Wachsamkeit da. Sie will also einerseits wissen, wie entwickeln die sich eigentlich und entwickeln die sich in der Weise, dass sie ein gutes Leben haben können. Und dann gibt es da diese Welt, die auch ein unberechenbarer Ort ist, also für sie ein gefährlicher Ort oder einer, von dem sie einfach schon gehört hat, dass da viele Gefahren drohen und vor denen möchte sie diese Kinder schützen und gleichzeitig aber, dass sie sich total frei entfalten können. Also sie will sehr viel, was überhaupt nicht vereinbar ist und natürlich dienen die Kinder ihr auch als etwas, wo sie kanalisieren kann, was vielleicht bei ihr selber ihr so unklar ist, dass sie da lieber nicht so genau hinguckt, dass sie dann vieles über die Kinder arbeitet. Sie sagt das ja auch an einer Stelle, dass so eine bestimmte Form von Durchsetzungskraft und zu sagen, so jetzt bin ich hier und muss mal hier durch. Und hier bei uns zu Hause sind die Regeln so und so, dass sie das nie getan hätte und nie gelernt hätte, aber mit den Kindern dann eben doch, weil sie dann diese Familienmutter ist, das ja auch eine Machtposition ist.
Genau, ja, ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt über Elena gesprochen, wir haben über Eve gesprochen, wir hören Elena jetzt mal reden oder vielleicht hören wir sie eher denken. Es ist ein innerer Monolog eigentlich, so könnte man es beschreiben, ja. Also Elena hat Eve gefragt, ob sie nicht mitkommen will nach Frankreich und fragt sich jetzt, genau in diesem Moment, ob das wirklich eine gute Idee war.
Manchmal frage ich mich, was mich geritten hat, Eve mitzunehmen. Eine Freundin für Lynn, eine Eve, wie Rinus sagt, für uns alle. Eine Babysitterin, eine Nanny, eine Hilfe. Ich habe kein Wort, das passt. Aber ewig werden wir Eve nicht behalten können. Irgendwann werde ich sie gehen lassen müssen. Vorher muss ich ihr etwas geben, dachte ich an dem Abend im Frühling und fragte, willst du nicht mit? Sie hielt es für einen Witz. Ich war selbst überrascht. Es war in der Nacht eins unserer flüsternden Gespräche zwischen Tür und Angel, sie schon in ihren Stiefeln. Sie wollte wissen, wer auf dem Fest gewesen war, welches Fingerfood und welche Drogen es gegeben hatte. In ihren Nachfragen wurde mein Erlebtes größer, als es war. Ich musste nicht lügen und fühlte mich doch wie eine Hochstaplerin. Aber es tut auch gut, mit solchen Leuten zu reden, die aus einiger Entfernung auf das eigene Leben schauen, ein bisschen neidisch, grundlos bewundernd. In ihrem Blick zeigt sich, wo es glänzt. Ich weiß nicht genau, was in Eves Leben schiefgelaufen ist. Ich weiß überhaupt fast nichts über sie. Einmal während ihrer Zeit bei uns nahm sie sich frei für einen Umzug, seitdem diese weiten Wege. Viele, die mit mir an der Kunsthochschule waren, sind nicht reich geworden, einige sind allein mit einem Kind. Aber niemand wohnt in einem Hochhaus am Stadtrand und niemand arbeitet in privaten Haushalten anderer. Niemand hängt, wie sie es getan hat, einen Zettel am schwarzen Brett im Bio-Supermarkt auf, um ihre Dienste anzubieten. Ich wollte sofort mit ihr befreundet sein. Wovon bist du eigentlich so erschöpft, dachte ich damals. Du hast kein Recht und riss den Schnipsel mit ihrer Telefonnummer ab. Ich stellte mir eine ältliche Person vor, die mit dem Internet nicht umzugehen weiß. Ich war nicht vorbereitet auf die Frau, die noch am selben Tag vor meiner Tür stand. Rothaarig und einschüchternd hübsch. Sie trug das fuchsfarbene Haar aufgetürmt, eine große Sporttasche über der Schulter und streckte mir die Hand hin. Damals war das eine ganz normale Geste, nur kannte ich kaum Menschen, die das taten. Meine Freunde und ich küssten und umarmten uns, alle anderen fasste man gar nicht an. Sie schaute an mir vorbei und ging in die Knie, wie um ein Tier anzulocken. Rinus lief auf sie zu, als wäre sie keine Fremde. Später zog er sie vom Tisch weg, um ihr etwas zu zeigen, er wollte sie nicht mehr aus seinem Zimmer herauslassen. Das macht er nicht mit jedem, sagte ich zu ihr, sie wirkte ungerührt, ich weiß, ich bin gut mit Kindern. Eine Hausfrau, die die Eignung einer Bediensteten prüft. Noch nie hatte ich diese Rolle ausfüllen müssen. Ich stellte Fragen zu ihrem Lebenslauf, zählte auf, was es bei uns zu tun und zu beachten gab, zeigte ihr das Haus, den Garten, die Zimmer der Kinder und meinen Schreibtisch in der Loggia. Wir sind gerade erst eingezogen, erklärte ich, sie nickte, ich weiß. Woher, dachte ich. Ich hatte sie noch nie gesehen, ihr Gesicht hätte ich mir gemerkt. Auch wenn ich mich daran gewöhnt hatte, dass in der Siedlung alle uns kannten, mit unserem Fahrradanhänger, der Wildblumenwiese vor dem Haus, dem Kundschafterranzen unserer Tochter. Man wusste, wer wir waren. Ich konnte vor allem die Frauen unter den Nachbarinnen immer noch nicht auseinanderhalten. Eve wäre mir aufgefallen. Tatsächlich war unser Einzug 6 Monate her und außer den Zimmern der Kinder nichts fertig. Wahrscheinlich wusste sie auch das und sagte nichts, folgte mir durch das Haus und betrachtete die Zeichnungen an den Wänden im Flur, die im Bad gestapelten Kacheln, den Dachboden mit dem Estrich, meinen Arbeitsplatz mit den Klebzettelchen an der Wand und den beschlagenen Scheiben der Loggia. Hier arbeite ich, sagte ich, oder versuche es. Sie lachte nicht und stellte keine Fragen. Ein Post-it löste sich vom feuchten Glas und segelte zu Boden wie ein toter Falter zu den anderen. Auch dieser Ort musste für sie wie ein Kinderzimmer aussehen, dachte ich. Schäumender Flieder hinter den Scheiben, buntes, herumfliegendes Papier. In Wahrheit prüfte sie mich. Ich brauche jemanden, die mir die Kinder ein paar Stunden abnimmt. Ich werde sonst verrückt, sagte ich und versuchte ihr zu schildern, wie ein Leben als freie Kuratorin funktionierte. Ich bestellte meiner Freundin Flugtickets und organisierte das Catering für ihre Vernissagen. Ich verfasste nahezu unbezahlte Texte für Zeitschriften und schrieb Anträge für meinen Projektraum. Ich müsste diese Arbeit überhaupt nicht machen. Ich verdiene fast nichts dabei und mehr als die Hälfte bezahle ich für Eve. Ich könnte das genauso gut sein lassen. Wir leben vom Geld meiner Mutter und vom Gehalt meines Mannes, damals wie heute. Damals schenkte ich mir oft schon um 11 den Rest Weißwein aus dem Kühlschrank ein. Eine Pfütze, die man sowieso nicht aufheben konnte. Eine Pfütze reicht, sagte ich ihr. Das hatte ich noch nie jemandem erzählt. Alles Mögliche, sagte ich ihr, was ich noch nie einem Menschen erzählt hatte. Andere Leute haben ganz andere Probleme, sagte ich, damit Eve es nicht dachte. Natürlich, meinte sie nur, natürlich wird man sonst verrückt. Eve sagt solche Sachen nicht, um Ansprüchen zu genügen. Ich war es, die ihr gefallen wollte. Ich hatte das Wohnzimmer aufgeräumt, Blumen auf den Tisch gestellt und Apfelkuchen gebacken. Und als sie sich das alles ansah, wieder so neutral und allenfalls ein bisschen überrascht, 2 Kuchenstücke aufaß und feststellte, rauchen darf man hier sicher nicht, war ich drauf und dran zu sagen, doch natürlich, hier darf man alles. Wären wir allein im Haus gewesen, hätte ich einen Aschenbecher auf den Tisch gestellt. Jetzt folgte ich ihr nach draußen auf den Treppenabsatz und muss so geschaut haben, dass sie mir die Schachtel ohne ein Wort hinhielt. Schwindel erfasste mich, als wäre es meine erste Zigarette überhaupt. Wollen wir nicht du sagen? Gern, nach einer Pause, was hätte sie auch sonst sagen sollen? Immer wieder überschreite ich diese Grenze. Immer achtet sie darauf, sie zu wahren, ohne mich bloßzustellen. Sie muss gemerkt haben, wie einsam ich damals war. Heute weiß ich, sie war es selbst.
Dankeschön, Nina Bußmann. Eine Lesung vom Anfang ihres neuen Romans. 3 Wochen im August. Ja, der Roman, der im April auch auf Platz 1 der SWR-Bestenliste stand. Sie hören eine Aufzeichnung aus dem Literaturhaus Stuttgart auf SWR Kultur. Da haben wir jetzt Elena sprechen gehört, aus ihrem Alltag, ihrem Leben erzählen gehört, ihrem Verhältnis zu anderen Menschen, zur Familie, zu anderen Menschen, Freunden, Kommilitonen vielleicht, Menschen aus der Kunstwelt und zu Eve. Sind diese Figuren Schöpfungen von Ihnen, also quasi Erfindungen? Feilen Sie lange an Figuren, bis sie so richtig sind, so wie sie sein sollen? Oder ist es eher so für Sie, dass diese Figuren ohnehin schon da sind und nur noch zu Papier gebracht werden müssen?
Ich würde es beschreiben, als ich lerne sie kennen, nach und nach. Und ich habe Vorstellungen davon, woher sie kommen oder wo sie hinwollen, aber wie sie in bestimmten Situationen reagieren, das erfahre ich tatsächlich erst mit der Zeit. Also es gibt ja diese Methode, die empfohlen wird, dass man, bevor man anfängt zu schreiben, so einen Fragebogen für die Figur ausfüllt, wo man dann auch ganz viel über die Figur wissen muss, was nie nachher im Text erscheinen wird. Man sollte wissen, was sie für Unterwäsche trägt und ob sie bar oder mit Karte bezahlt und solche Dinge. Das sind teilweise natürlich auch Details, die sind ja nicht für alle Leute wichtig. Und ich mag diesen Prozess lieber eigentlich, dass es über einen Zeitraum dann mir Sachen auch begegnen in meinem eigenen Alltag, die ich ja nicht an einem Nachmittag, während ich so einen Fragebogen ausfülle. Also da weiß ich manche schon, weil sie mir schon begegnet sind, und andere, die liegen eher am Wegsrand. Und dann kommt irgendwann, wenn ich wirklich in so einer Geschichte drin bin, entsteht es von ganz allein, dass ich dann halt weiß, das würde jetzt zu dieser oder jener Figur gut passen.
Ja, ich habe mich tatsächlich gefragt, ob Sie Listen anlegen zu Ihren Figuren, weil die eben sehr, sehr, sehr detailreich beschrieben werden, sich selbst beschreiben, also zum Beispiel was Lebenswege angeht oder kulinarische Vorlieben, was Sie mögen, was Sie nicht mögen, wie Ihr Kleiderschrank ausgestattet ist. Sowas habe ich mich tatsächlich gefragt, zumal ja auch sowas wie Kleider zwischen Elena und Eve dann ausgetauscht werden, beziehungsweise von Elena an Eve weitergegeben werden und dann so ein Kleid auch noch ein weiteres Leben im Buch hat. Also da muss man ja sein Material gut organisiert haben, oder?
Ja, es ist, also gerade wenn es um Mode oder um Essen geht, dann ist es ja einfach so eine Freude an Sinnlichkeit. Ich denke, also es macht mir eben Spaß, über Farben oder über Kleidung oder auch über Essen zu schreiben.
Wissen Sie sehr viel mehr über die Figuren, als Sie erzählen oder Sie erzählen lassen?
Ich weiß auch immer noch Dinge nicht. Also ich glaube, Sie wissen, warum Sie Dinge tun. Das wissen wir ja oft selber nicht, und die wissen es auch auf jeden Fall nicht. Ich weiß natürlich Dinge über, ja, diesen ganzen Überbau, wie sie aufgewachsen sind und was sie politisch so denken, das ist ja hier nicht groß Thema. Solche Dinge weiß ich schon, und auch, ich kenne auch wahrscheinlich ein paar Sehnsüchte. An manchen Stellen habe ich dann wirklich auch so erstaunlich konkrete Vorstellungen, weiß, dass Eve genau aus diesem Dorf stammen muss. An anderen Stellen bleibt es eher allgemein. Also ich bin tatsächlich nicht überzeugt davon, dass das umfassend sein muss und ich wissen muss, was haben Sie für eine Krankenversicherung, solche Dinge.
Ja, nun wird hier auch keiner, wenn ich mich richtig erinnere, wirklich krank. Rhinos fällt mal von der Stange, aber ansonsten bleiben alle größtenteils gesund. Allerdings haben Sie andere Probleme. Es ist Ihr vierter Roman, Frau Bußmann. Ihr erster Roman heißt »Große Ferien«. Große Ferien, das war Ihr erster Roman, ist 2012 erschienen. Darin erzählen Sie von einem geschassten Lehrer, der nun zu Hause Unkraut jätet. Einen Auszug daraus haben Sie ein Jahr zuvor beim Ingeborg-Bachmann-Preis vorgelesen in Klagenfurt, haben dafür den Dreisat-Preis bekommen. Dann ist Ihr zweiter Roman erschienen, Der Mantel der Erde ist heiß und teilweise geschmolzen. Der erzählt von den Nachforschungen nach einer Frau, die in Nicaragua abgestürzt ist mit einem Flugzeug und dann verschollen ist. Also man findet keine Leiche. Das ist eine Suche im Grunde nach ihr. Ihr dritter Roman dann, Dickicht, der erzählt von drei Menschen in Berlin, von Sucht, von Selbsterfahrung, von Therapie auch. Und jetzt ganz neu eben Drei Wochen im August über eine, ja, vielleicht etwas eigenartige Zwangsgemeinschaft da im Ferienhaus in Frankreich im Urlaub. Ihre Figuren, ist mir aufgefallen, sind oft sehr allein, auch irgendwie allein gelassen. Was braucht eine Figur für Sie, um für Sie auch interessant zu sein?
Ja, wahrscheinlich, dass sie auf der Suche ist. Also, dass die Figuren, dass mit dieser Einsamkeit, das fällt mir schon auch auf. Also, ich glaube auch, dass Menschen existenziell einsam sind. Und natürlich gibt es trotzdem, kann man sich geschickter und ungeschickter darin anstellen, Nähe und Verbindungen herzustellen. Und wenn es irgendeine Frage gibt, die sich durchzieht in den Sachen, die ich bisher gemacht habe, dann ist es tatsächlich das, dass es da eine große Unsicherheit gibt. das macht sie natürlich auch für mich interessant. Also wenn sie die Methode wüssten, dann wüsste ich nicht, was ich dann noch erzählen soll.
Ja, naja, sie leiden auch daran, die Figuren. Ne? Ja. Elena leidet, das hat man jetzt auch in der Lesepassage gehört. Sie erzählt, wie Eve mit den Kindern umgeht, wie sie Rinos ins Bett bringt, wie sie die Haare macht von Lynn und sagt, das darf nur Eve, das heißt Elena darf's nicht. Also Elena hat da doch eine ziemlich existenzielle Distanz zu ihren eigenen Kindern, obwohl sie so genau schaut, auch mit Liebe schaut, aber trotzdem nicht zu überwinden weiß.
Ja, sie darf dafür andere Sachen. Ich bin sogar auch an der Stelle noch nicht mal sicher, ob sie meint, sie darf das nicht, sondern sie nimmt sich selber so raus als diejenige, die sowieso alles darf und dann sind da noch andere und die allermeisten Menschen dürfen nichts und dann gibt es diese Person, die ihr da sehr nahe kommt. Aber ja, es ist tatsächlich so, Eve hat einen anderen Zugang zu diesen Kindern und das ist auch etwas, das ist ja auch gut, dass es andere Bezugspersonen gibt und mit dem Kopf weiß sie das auch. Die Konkurrenz, in die sie geht oder vielleicht getrieben wird oder überhaupt der Neid ist auch ein großer Motor in diesem Buch. Etwas, auch ein Gefühl, was mich beim Schreiben von diesem Roman besonders beschäftigt hat, weil es ja wirklich hässlich, niemand will zugeben, dass, also man gibt vielleicht noch zu, dass andere umgekehrt auf mich neidisch sind, aber dass ich neidisch auf andere bin, ich weiß nicht genau, warum das eigentlich so schwer ist, das sich einzugestehen, warum das so eins der hässlichsten Gefühle ist, die es so gibt und gleichzeitig aber auch so ein Antrieb sein kann und eben ganz viel verändert immer im Gleichgewicht oder auch also hier eben viel die Leute beschäftigt hält, darüber nachzudenken.
Ja, absolut. Also tatsächlich kann Neid hässlich sein. Man könnte Neid auch als Fingerzeig verstehen, als Wegweiser vielleicht auch. Denn das, was ich da haben möchte und nicht habe, könnte mich darauf bringen, was mir fehlt.
Stimmt, das steht auch in Ratgebern und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich, sondern das ist ja, ich finde es auch tatsächlich einen ganz guten Weg zu schauen, was habe ich denn für Regungen? Ich kann sie wahrscheinlich nicht verschwinden lassen, einfach aus meinem Leben. Ich kann mir anhören, was sie eigentlich sagen, was ich hier will. Also entweder sie lenken von irgendwas ab oder sie sagen mir, ja, ich hätte auch eigentlich gern diesen unbefangenen Zugang zu anderen Menschen oder umgekehrt. Also Eve ist ja auch neidisch und weiß aber wahrscheinlich auch besser, worauf.
Ich habe in der Vorbereitung auf unseren Abend hier sehr viele Rezensionen zu Ihren Romanen gelesen. Es war die reinste Freude, das mal so zu sagen, denn die waren durchweg positiv. Also ich war total verblüfft. Es gibt ja viele Bücher, die positive Rezensionen bekommen, aber dann doch auch immer mal wieder ein durchmischtes Echo. Nicht jeder ist immer glücklich mit allem. Aber Ihr Werk wurde bislang, so habe ich es zumindest gesehen, durchweg positiv aufgenommen. Also da können Sie sicherlich sehr zufrieden sein. Vielleicht werden Sie auch ein bisschen beneidet. Haben Sie jemals einen Verriss bekommen, den ich vielleicht nicht bekomme? Ja, was wurde denn da kritisiert?
Ja, oder? Ich versuche, mich gar nicht zu viel damit zu beschäftigen. Also ich schaffe es nicht, da vollkommen abstinent zu sein. Ich hatte mir das für dieses Buch eigentlich vorgenommen und dann war das doch sehr früh so, dass es hieß, da ist ja was sehr Schönes erschienen und dann habe ich es mir natürlich doch durchgelesen, aber nicht alles. Und ich habe nach meinem ersten Buch auf jeden Fall gelernt, dass ich von Verrissen nichts lerne, aber es gab welche.
Tatsächlich. Ja. Also ich habe gerade zu Ihrem ersten Buch Große Ferien sicherlich die Rezensionen aus allen großen Zeitungen gelesen und die waren alle gut. Dann waren es eher die mittelgroßen Zeitungen vielleicht, die
ja, genau, wahrscheinlich. Vielleicht. Es gab auf jeden Fall welche und es ist ja auch völlig in Ordnung. Also es ist ja auch seltsam, wenn alle sich darauf einigen können, etwas gut zu finden. Also ein bisschen ist es auch Glück. Also vielen Leuten taugt das nicht und ja, die lesen es dann vielleicht auch einfach nicht oder rezensieren es nicht. Aber mir fällt auch doch noch ein Verriss in der FAZ ein von dem Dickicht.
Tatsächlich, ja. Wie gehen Sie also mit Kritiken um? Sie sagen, Sie lesen es eher nicht, aber können sich doch auch freuen, wenn sehr viel Zuspruch kommt?
Ich freue mich. Ich denke mir ja viel, wenn ich sowas schreibe und nicht alles steht drin. Und wenn dann was erkannt wird, also entweder was erkannt wird, was mir selber gar nicht auffällt oder was mich tatsächlich umgetrieben hat, dann ist das ja so ein Erlebnis von Verstandenwerden und das ist schön.
Ja, das ist schön, ja, glaube ich. Kommen wir zurück zum Buch und kommen wir zurück zur Geschichte. Auf dem Weg in den Urlaub nehmen Elena und Yves nicht nur die Kinder mit, Lynn und Rinus, sondern außerdem noch Noemi, das ist eine Freundin von Lynn. Die kommen dann per Flugzeug und Mietwagen da in Frankreich an, erleben da dieses geräumige Haus mit Pool und Garten. Ein Garten voller Skulpturen, auch eine sehr schöne Anlage eigentlich, also ein Kunstgarten im Grunde. Das Haus gehört der Frau von Ali. Ali ist in der Lesepassage gerade kurz vorgekommen. Es ist die Auftraggeberin von Elena, die ihr das Haus da kostenlos zur Verfügung stellt. Man denkt, finde ich auch, wenn man so hört, Ferienhaus, Frankreich, Küste, Swimmingpool, ne, auch an die Referenzen aus der Filmgeschichte, zum Beispiel die Filme von Jacques Deret oder von François Ozon. Man denkt an die Bilder von David Hockney. Hatten Sie die auch im Kopf und dachten, ich schreibe sowas auch wie eine Hommage an dieses Swimmingpool-Gefühl in Frankreich? Oder dachten Sie eher, ich grenze mich davon ab?
Ich habe die Filme alle nochmal geschaut und auch noch andere.
Welche?
Also ich habe mich mit dem Genre beschäftigt. Es gibt noch Les Petits Mouchoirs, die kleine wahre Lügen heißt das. Da kommt kein Swimmingpool vor, aber das ist einer der wenigen Filme, die tatsächlich auch an der Atlantikküste spielen. Und der mir ja vor 15 Jahren mal sehr gefallen hat und teils ein bisschen schlecht gealtert ist, aber ja, das war ein Beispiel. Und es fällt mir noch ein, es gibt das Sommerhaus, heißt der tatsächlich einfach nur, von Valeria Bruni-Tedeschi an der Côte d'Azur und andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen wollen, aber es gibt schon ein ganzes Genre und ich weiß nicht, ob ich, von Bernardo Bertolucci gibt es einen Film, der in der Toskana spielt, den würde ich jetzt gar nicht mitzählen, also der ist auch eh ein bisschen schwierig gewesen. Aber ja, die allermeisten sind in Frankreich. Und mir wurde auch sehr früh, als ich so einen ersten Entwurf mal in einer Schreibgruppe gezeigt habe, meinten sofort alle, das kann nur in Frankreich spielen. Auch wenn man denkt, das ist vielleicht so was Ortloses, so ein Garten, ein Swimmingpool, den kann man auch in Spanien oder in Griechenland haben. Aber diese ganze Tradition ist schon auch da mit drin. Und so ein bestimmtes, eine Atmosphäre vielleicht oder eine Art zu erzählen, die mir gar nicht so nahe ist, wenn man jetzt wahrscheinlich die anderen Texte anschaut, aber so, also eine Mischung aus Leichtigkeit und Grausamkeit, die mir gefallen hat an diesen Filmen und an die ich mich da versucht habe ranzuschreiben.
Haben Sie ein bestimmtes, so ein besonderes Verhältnis auch zu Frankreich? Kennen Sie dieses Haus oder ein ähnliches Haus?
Überhaupt nicht. Also ich kenne die Gegend. Ich war da aber vor allem als Jugendliche, also als ich ungefähr so alt war wie diese Jugendlichen im Buch selber. Und seitdem ganz lang nicht mehr. Vor ein paar Jahren dann doch nochmal, als ich eben geschrieben habe. Aber dass ich so lange da nicht war, hat wahrscheinlich auch Gründe. Verschiedene. Ich wollte auch noch andere Gegenden kennenlernen, aber es war auch einfach dann sehr verhakt, vielleicht mit einer bestimmten biografischen Phase, die verschiedene Seiten hatte. Und dann habe ich mich da auch erstmal ferngehalten. Aber gerade das war dann natürlich auch was, was ich erforschen wollte. Und schön ist es ja auf jeden Fall.
Ja. Klar, Frankreich ist wahnsinnig schön. Ich bin nach der Schule auch in Frankreich gewesen und es hat mein Herz auch gestohlen, muss ich sagen. Ich habe mich gefragt, ja, ob Sie die Orte, die Sie beschreiben, auch kennen müssen, weil zum Beispiel in Ihrem zweiten Roman ging es um Nicaragua und Sie sind selbst nach der Schule in Nicaragua gewesen. Das heißt immer als Freiwillige, was haben Sie da gemacht?
Ja, Freiwillige, das ist immer dieses Wort.
Volunteer.
Da hat auch mal jemand gesagt, das klingt ja wie, man wendet sich freiwillig zum Militär oder so, mir fällt jetzt auch kein besserer Begriff ein, aber ja, sowas wie ein freiwilliges soziales Jahr, den Begriff gibt's ja auch. Und meine Vorstellung war, da wirklich zu helfen, die Welt zu retten und so. Das hat natürlich nicht geklappt. Ich hatte Abitur gemacht, ich konnte nichts. Ich konnte noch nicht mal die Sprache und dann habe die dann halt gelernt und Erfahrungen gesammelt und mich sicher auch auf eine ganz andere Art und Weise irgendwie auch nützlich gemacht, als mir das vorher vorgeschwebt ist. Aber ja, wahrscheinlich war es für mich prägender, als dass ich da jetzt sowas wie Entwicklungszusammenarbeit, was ja eh auch eine problematische Geschichte ist, geleistet hätte. Aber ja, im besten Fall sind sowas ja Begegnungen, von denen irgendwie beide Seiten ja zumindest eine Begegnung danach gemacht haben. Und dieses zweite Buch hätte ich sicher nicht geschrieben, wenn ich nicht dort gewesen war. Geschrieben habe ich es dann ungefähr 13 Jahre später, also begonnen 13 Jahre später nach diesem ersten Aufenthalt und dann auch ziemlich lang dran geschrieben und bin auch noch mal hingereist, um ja vor allem eigentlich, weil mir irgendwann aufgefallen ist, ich gucke jetzt immer im Internet nach, wie es da jetzt aussieht, weil ich doch meinen Erinnerungen nicht mehr so traue oder Es wäre vielleicht nicht nötig gewesen, noch eine zweite Reise zu machen, aber die hat dann trotzdem sehr viel in Gang gesetzt. Und über einen Ort zu schreiben, an dem ich gar nicht war, ist sicherlich möglich. Also alle diese Orte, über die wir schreiben, die müssen ja eh neu erfunden werden. Und das sind jetzt auch, also wie gesagt, dieses Haus, da war ich nie. Ich war damals, als ich mit meiner Familie, mit meinen Eltern dort war, ganz anders untergebracht. Also, und solche Orte zu erfinden, ist ja auch eine große Freude und auch das, was Literatur so schön macht, dass man da Räume eröffnen kann, die es vielleicht dann doch nicht genauso gibt. Aber andererseits ist die Wirklichkeit halt auch so reich, dass ich denke, warum sollte man sich da nicht bedienen? Das meiste kann man nicht erfinden.
Ja, und zu dieser literarischen Bastelarbeit gehörte auch, dass Sie Skulpturen in diesen Garten gesetzt haben, die angelehnt sind an die Skulpturen einer japanischen Künstlerin, Reiko Ikemura, die da natürlich so in diesem Garten auch nicht stehen, weil es dieses Haus nicht gibt. Aber die Skulpturen, wollen Sie sie kurz beschreiben?
Ja, die gibt es. Und die sind tatsächlich, also da habe ich nichts erfunden. Das war eigentlich auch eher einer dieser Zufälle, dass ich in einer Ausstellung gelandet bin, während ich an dem Text geschrieben habe. Und dann bin ich eben auch manchmal, wenn Sachen dann sehr zu mir sprechen, dann möchte ich was mit denen machen. Und irgendwie mussten die vorkommen. Und die, also die sprechen ja dann hier auch zu den Figuren. Die sind hier in einem anderen Zustand, muss man auch dazu sagen. Ich habe sie natürlich im Museum gesehen, da ging es ihnen sehr gut. Hier im Garten sind sie ein bisschen vernachlässigt worden. Es sind Mischwesen, die haben teilweise Köpfe von Tieren oder ja auch Mädchen, die dann liegen, denen aber Gliedmaßen fehlen oder die Arme sind sehr lang oder auf die Augen gestützt. Und es ist immer so, dass es auf den ersten Blick irgendwie eigentlich sehr niedlich aussieht oder naiv, also wie ein ritueller Gegenstand, und von dem aber eine große Kraft ausgeht. Und auch was Unheimliches natürlich.
Auch ein bisschen unheimlich, genau. Mhm. Ja. Zu den unheimlichen Elementen in der Geschichte gehört auch, dass als die Familie in diesem Ferienhaus ankommt, dass sie feststellen müssen, dass da noch ein anderer ist, nämlich Ilias. Ja, der lebt in einem Wohnwagen so am Rande des Grundstücks und er scheint die Besitzerin sehr gut zu kennen. Er geht im Haus ein und aus und ist so ein bisschen wie ein Bewohner, ein bisschen wie ein Hausmeister. Er hat alles im Blick, unheimlich, ne? Alles gut gemeint natürlich. So ist das immer mit diesen unheimlichen Dingen. Genau, also es ist ziemlich unangenehm, das Haus teilen zu müssen. Warum haben Sie ihn da eingenistet?
Na, ist ja schon immer gut fürs Erzählen, wenn es viele Störungen gibt. Und gerade so jemanden, der die Dinge außer Kontrolle bringt und also, dass die Sachen eben nicht so laufen, wie man sich's vorgestellt hat. Und auch, dass die dann nicht weggehen. Und er ist ja schon da und hat auch jedes Recht, da zu sein, wie man später erfährt. Es ist nur etwas, was vorher eben nicht verraten wurde. Also sicher passiert in den Beziehungen zwischen den Figuren, die wir bisher schon kennengelernt haben, sehr, sehr viel. Aber dass dieses System kein in sich geschlossenes ist, sondern da eben viel von außen nochmal kommt und es nochmal neu durcheinander bringt.
Ja, tatsächlich beginnt es ja schon vielleicht damit, dass Noemi, dieses dritte Kind, also die Freundin von Lynn, dass Noemi da mitgenommen wird, ist auch ein bisschen so ein zugelaufenes Wesen vielleicht. Dann ist da Ilias, der da eben schon ist im Haus. Dann gibt es einen großen weißen Hund, der läuft der Familie für einige Tage zu. Und ich dachte, so im Laufe der Geschichte, vielleicht ist das einfach das Leben, ja, dass einem immer wieder Wesen zulaufen, meistens ungeplant, manchmal gewünscht, ne, aber manchmal eben auch ungewünscht und ungefragt. So richtig seltsam wird es für Elena und Yves aber erst, als sie eines Tages vom Strand zurückkommen und da steht ein Bulli im Hof. Und da sind noch mehr Leute gekommen. Und das hören wir jetzt.
Hinter der Hecke das Dach eines gelben kleinen Busses. Ah, jetzt spricht Yves. Elena beschleunigt, rennt aber nicht. Leute, die Ilias helfen, beim Renovieren oder beim Entseuchen des Schwimmbads, denke ich, auch sie scheint nicht alarmiert. Nur, dass diese Leute das Tor halb offen gelassen haben. Darauf achtet Ilias normalerweise. Elena stößt die Torflügel noch weiter auf, damit ich leichter hineinfahren kann, läuft voraus, während ich versuche, gut einzuparken. Die anderen haben sich so schräg auf die Kiesfläche gestellt, dass sie fast zwei Plätze einnehmen. Ein Bulli mit deutschem Kennzeichen und Schlingpflanze im Seitenfenster. Auf unserem Verandatisch steht eine Flasche Bier, über der Terrassenbrüstung hängen Strandtücher. Eines ist bedruckt mit galoppierenden Pferden, das andere mit springenden Delfinen. Die Terrassentür steht offen, der Perlenschnurvorhang ist zur Seite gerafft. Das vermeiden wir, wegen der Hitze und der Insekten, nur die Mädchen vergessen es ständig. Ich will hin, auch Elena redet jetzt, Rinus ist schon bei der Tür, reglos steht er da, was selten genug vorkommt. Elenas Tasche schlenkert gegen ihre Hüften, ich laufe hinterher. Am Küchenwaschbecken steht ein Mann in rosa Shorts und schiefgetretenen Espadrilles. Der Oberkörper braun und kompakt, die Arme sehen gut trainiert aus, aber die Schultern recht rund. Es riecht nach Fisch oder anderem Meeresgetier, etwas blubbert im großen Topf auf dem Gasherd. Schlieren an seinen Unterarmen, ich schaue lieber nicht so genau hin. Er hält sie lange unter laufendes Wasser, summt ein Lied dabei, trocknet sich in Ruhe ab, dann endlich dreht er sich nach uns um. Seine Unterschenkel sind mit großflächigen geometrischen Formen tätowiert. Er freut sich offenbar, uns zu sehen. Ich versuche mich zu erinnern, ob ich ihm schon einmal begegnet bin. Ein Freund der Familie, irgendein Kita-Papa, der sein Kind schon mal bei uns abgeholt hat und sich mein Gesicht vermutlich auch nicht gemerkt hat. Elena, sagt er zu ihr und wirft sich das fleckige Geschirrhandtuch über die Schulter, grüß dich. Und wer bist du, antwortet sie, ich frage mich, ob das geschickt ist, auf seine Vertraulichkeit einzugehen und sofort loszuduzen, halte mich aber raus. Ohnehin scheint er mich gar nicht zu bemerken. Schweiß läuft ihr in die Ohren, tropft von den Haaren auf die Sonnenbrille. Sie zwingt sich, nichts an sich zu ordnen. Rinus steht noch immer so wohlerzogen wie immer, wenn er nicht in Panik ausbrechen will. Franz, sagt er, wir sind auf der Durchreise und wollten eigentlich bei Arcachon übernachten, aber da kann man jetzt nicht hin. Ali hat gesagt, es ist okay, wenn wir ein paar Tage bleiben. Tut mir leid, wenn wir euch überrascht haben. Wir, frage ich. Wir sind uns bei Amrei begegnet, sagt er zu Elena, und neulich bei der Party in Alis Atelier. Da waren viele Leute. Wir haben uns unterhalten. Du arbeitest in ihrem Büro. Er fixiert sie. Wie sind sie hereingekommen? Diesmal schaut er mich wenigstens an. Ilias hat uns reingelassen. Auch sein Gesicht glänzt vom Schweiß, die Lider sind ein bisschen geschwollen. Ich habe Durst, murmelt Rinus, er will jetzt endlich raus aus dieser Situation. Aber der Mann namens Franz ist schon am Kühlschrank und holt eine Karaffe Wasser mit Gurkenscheiben und Zitronenspalten heraus. Beim Anblick bekomme ich auch Durst. Er hat komplett umgeräumt, die Puddings der Kinder und meine Joghurts stehen jetzt draußen auf der Anrichte. Drinnen stapeln sich Weißweinflaschen und Plastiktüten mit dunklem Inhalt. Bitte. Rinus dreht sich zu Elena. Darf er Wasser von diesem Fremden nehmen oder könnte es vergiftet sein? Sie zögert kurz, dann gibt sie ihm einen Schubs in den Rücken. Sie können nicht einfach hier reinlaufen. Haben Sie nicht unsere Sachen gesehen, frage ich weiter. Und die Mädchen, was ist mit denen? Elena muss das doch auch denken. Wir dachten uns, dass ihr am Strand seid. Wir sind den ganzen Weg von Berlin durchgefahren und wir hatten Einkäufe, die gekühlt werden müssen. Und da habt ihr unsere einfach mal herausgeholt. Das Zeug hat genug Zusatzstoffe, das geht eh nicht kaputt. Er lehnt sich an die Anrichte, ich muss mich an ihm vorbeidrängen, um an den Kühlschrank zu kommen und alles so umzusortieren, dass Platz ist für unsere Becher. Es war aber jemand zu Hause. Jetzt mischt Elena sich doch wieder ein. Sorry, er hört sich eher amüsiert an, wir haben nur Ilias gesehen. Meine Tochter und ihre Freundin waren allein hier, ich hätte gerne gewusst, dass Besuch kommt. Mir gefällt, wie sie nach ihrem Telefon in der Kitteltasche sucht und mit zusammengezogenen Brauen einen Chatverlauf durchgeht. Es war eine ziemlich spontane Aktion, erklärt er sich, nimmt das größte Messer von der Magnetleiste und beginnt die Melone zu zerteilen, die wir gestern gekauft haben. Ali ist immer noch ziemlich durch den Wind, nach allem, was dieses Frühjahr passiert ist. Ich bin im Bild, ich weiß. Er lacht wie einer, der einen Wissensvorsprung hat und darum freundlich sein kann. Ein Sozialpädagoge, der mit schwierigen Kindern umgeht. Er ist nicht älter als wir, vermutlich jünger. Wir werden euch nicht stören. Wir können im Auto schlafen, das haben wir auf dem Weg hierher auch gemacht. Hat er nicht gerade gesagt, sie sind die ganze Strecke durchgefahren? Samtene Stimme, als versuchte er mit ihr zu flirten. Wir, frage ich noch einmal. Er arrangiert die Wassermelonenstücke auf einem großen Teller und hält ihn uns hin. Elena greift zu und beißt ab. Die beiden fangen an, über gemeinsame Bekannte zu sprechen. Hier werde ich offensichtlich nicht mehr gebraucht. Draußen steht Rinus an die Terrassenbrüstung gestützt, lehnt sich über das Geländer und zeigt auf das Schwimmbecken.
Das Wasser schlägt Wellen, der Walfisch der Kinder kippelt, jemand taucht darunter hindurch. Langes, braunes Haar treibt an der Oberfläche. In einigen Schritten Abstand stehen Lynn und Noemi und schauen auf das Treiben. Als ich die Terrassentreppe heruntergelaufen bin und den Schuppen umrundet habe, hat die Frau den Wal bei den Haltegriffen an seinem Rücken genommen und versucht, ihn zu besteigen. Er hat in der Hitze Luft gelassen, auch ohne Griffe ließe er sich packen, trotzdem rutscht sie ab. Sie versucht es ein paar Mal, dann lässt sie ihn ziehen und paddelt mit Hundebewegungen zum Beckenrand. Sie kreuzt die Arme auf den algenbewachsenen Steinen, tritt Wasser und sagt, »Hey, wollt ihr gar nicht rein?« Lynn ist die Erste, die das Warten nicht mehr aushält. »Gerade nicht.« Sie schaut zur Seite, sich absichern bei Noemi. Die schweigt und guckt zu, wie Lynn sich schlägt. Lynn will es gut machen und kommt nicht auf die Idee zu fragen, wer die Aufgabe stellt und warum. Schade. Die Frau sieht offen enttäuscht aus. Und es ist keine Frau, es ist ein Mädchen, nicht viel älter als die beiden. Magere Arme, verlaufene Mascara, ein großer Mund mit schiefen Zähnen. Und ich will schon sagen, spielt doch ein bisschen miteinander. Aber Noemi verschwindet in Richtung Haus, Lynn hinterher. Einen Moment sehen das fremde Mädchen und ich ihr nach, wie sie im Gehen an ihrem T-Shirt herumzupft. Bevor ich ihr eine Frage stellen kann, hat sie sich abgestoßen. Sie beginnt, auf dem Rücken auf und ab zu kraulen. Ihre Technik ist gut, leise, kräftige Züge. Sie ist viel zu schnell für dieses kleine Becken und hat die Ohren unter Wasser. Sie wird nicht hören, wenn man sie ruft. Ich hätte die beiden wegschicken können. Wenn jemand, dann ich. Ich kann unfreundlich sein, wenn ich will. Unfreundlicher, als ich es meine, das wird mir oft gesagt. Und ich habe hier nichts zu verlieren. Ich hätte nur ein Zeichen gebraucht von Elena, dass es nicht ihre Freunde sind, sondern ungebetene Eindringlinge. Doch das scheint sie selbst nicht so genau zu wissen.
Dankeschön, Nina Bussmann. Ja, eine Passage aus 3 Wochen im August. Ja, mein Name ist Katharina Borchert und Sie hören SWR Kultur. Ja, das ist eine ziemlich heftige Szene. Sie haben die sehr nett vorgelesen. Das ist schon sehr, sehr heftig. Da sind plötzlich ein Mann und ein halbwüchsiges Mädchen, die wird dann 15 im Laufe dieses Sommers noch unterwegs und sind dann plötzlich da im Haus. Der Mann kocht in der Küche, er hat den Kühlschrank ausgeräumt und hat die Puddings da rausgekramt von der Familie und seine eigenen Sachen reingestellt. Er zieht das größte Messer raus, um die Melone zu zerteilen, die ihm nicht gehört, und bietet sie freundlich an. So, das ist schon ganz schön unheimlich. Es ist auch hier wieder so ein Spiel zwischen Nähe und Distanz eigentlich, oder? Ganz stark. Denn das ist total distanzlos. Und trotzdem ist diese große Ferne zwischen den Figuren.
Absolut. Also die Ferne hat hier natürlich auch eine Funktion, sich zu schützen vor diesem Übergriff. Und weil es tatsächlich auch in dieser Situation niemandem möglich ist, also noch nicht mal Eve kann sagen, sag mal, geht's noch? Ihr räumt jetzt das Feld. Sie hätte eben das Zeichen gebraucht und denkt auch ein bisschen, das ist mir zu anstrengend. Ich mische mich jetzt erstmal nicht ein, wenn sie meint. Und Elena wiederum weiß ja gar nicht so genau, in welchem Gefüge sind wir hier eigentlich unterwegs und ist das nicht jemand? Und sie weiß es in dem Moment auch selber nicht, ob sie vielleicht Lust hat, mit ihm zu flirten, denke ich mir zum Beispiel. Und hinzu kommt, es ist ja nicht ihr Haus. Also sie ist selber, ich will nicht sagen parasitär, aber sie wurde auch hier eingeladen und macht nicht die Regeln.
Genau. Es ist ein ständiges Austarieren und ein ständiges Prüfen, in welcher Situation sind wir hier eigentlich gerade. Und wer macht die Regeln? Wer macht die eigentlich?
Ja, also viele Leute würden die gerne machen. Aber eine ganz wichtige Regel, vor allem für Elena, denke ich, ist ja auch, lieber jemand sein zu wollen, die eben keine Regeln hat und die mit sowas sehr lässig und entspannt umgeht. Also in Wahrheit hat sie nämlich auch diese Fantasie von der großen Tafel unter den Bäumen, wo alle gemeinsam sitzen und wo einfach dazu kommt, wer so des Wegs kommt. Und das ist gastfreundlich und ausgelassen und spontan und genau die Dinge, die man nicht sich irgendwie bestellt hat, mit denen hat man das größte Abenteuer. Das ist, wie sie gern wäre.
Aber es bleibt ein Wunsch. Das bleibt ein Wunsch, ganz genau. Also das kippt eigentlich so eher ins fast Schreckliche, dass sie Dingen dann doch nicht auf den Grund geht, denen sie vielleicht auf den Grund gehen sollte, besser, auch um ihr eigenes Leben im Griff zu haben. Also zum Beispiel die Beziehung zu ihrem Mann Kolja, der dann irgendwie nicht kommt und irgendwie man sich fragt, es steht irgendwann im Raum, sind die beiden eigentlich noch zusammen oder werden sie sich vielleicht trennen? Das bleibt völlig ungeklärt. Dann gibt es die Tochter Lynn, die nicht redet. Warum eigentlich nicht? Auch da setzt sich die Mutter nicht mit auseinander. Und jetzt dieses Reisepaar, das da eingefallen ist, Franz und Maler heißen die beiden. Sie behaupten, Franz würde Maler nach Portugal bringen zu ihrer Mutter. Es wirkt manchmal aber auch so, als wären die ein Paar. Sie ist deutlich minderjährig, müsste man da das Jugendamt einschalten. Fragen sich Elena und Eve auch. Aber niemand macht irgendwas.
Also, dass gar nichts getan wird, würde ich nicht so beschreiben. Es werden sich ja schon viele Gedanken gemacht. Was ich ihr zugute halten würde, also Elena in dem Fall vor allem, ist, dass sie da vorsichtig sein will, weil es ja umgekehrt auch manchmal sehr schnell geht, dass man eine Meinung hat zu Sachen, die man eben eigentlich wirklich noch nicht kennt und nicht genau durchschaut. Und gerade in so einem Fall kann das ja sehr weitreichende Folgen haben oder auch in dem, was ist jetzt eigentlich mit ihrer eigenen Tochter los? Die könnte sie durch einen Diagnoseapparat schicken und in Teilen ist es ja auch passiert. Also die war ja auch schon in Behandlung und es gibt aber auch einfach Krisen, die dann nicht in einem Klinikaufenthalt bereinigt werden. Und natürlich ist es auch ein System und etwas, was auch mit ihr selber zu tun hat. Aber dass sie eben erstmal da ist und sagt, sie will jetzt erstmal gar keinen Namen dafür haben und ein Urteil und eine Maßnahme, sondern es anschauen und verstehen, was ist da eigentlich los. Sie kreist wahrscheinlich zu sehr um sich selber, um es dann wirklich zu sehen und zaudert zu sehr, um ins Handeln zu kommen. Aber in dieser Vorsicht ist natürlich auch was Schönes oder was auch eigentlich auf Rettung hofft und da aber behutsamer sein will.
Aber ist auch vielleicht ein bisschen blind manchmal. Man fragt sich ja zum Beispiel auch, keiner reagiert ernsthafterweise auf diese Waldbrände. Die sind immer noch etwas weiter weg. Man sieht sie am Horizont, man riecht es auch. Das Gebiet, in dem sie sind, ist noch nicht evakuiert. Man kann also noch da bleiben. Trotzdem ist es ein bisschen eine komische Urlaubssituation, wenn es ringsrum brennt. Da würde man eigentlich, also ich würde denken, man muss irgendwie reagieren.
Ja, oder sich vielleicht auch irgendwann nicht mehr so richtig wohlfühlen.
Mindestens das.
Ja, es gibt schon eine Passivität. Eine
Passivität,
große und
ja.
Auch eine Lethargie oder sich zu sehr aufhalten an Details und dann den Blick für das große Ganze verlieren, ganz bestimmt. Und in dem, was sie eben ja dann auch beschreibt, sie will sich auf ihre Sinne verlassen und solange sie nichts riecht, lässt sie sich nicht in Panik versetzen. Also das gehört auch mit zu seinem Überbau, dass sie sich auch erstmal gerne gegen den Mainstream stellt. Und sie hat auch ihre Kinder nicht impfen lassen und sich selbst nicht. So ist das schon, also eine Naturmystik, die sich lieber in die Dinge versenkt, als zur Tat zu schreiten oder einfach mal ein Urteil auszusprechen, was ja manchmal auch einfach sein muss. Also auch wenn das immer verkürzt ist, anders kommt man, also wenn man die Dinge nicht irgendwie mal versucht, auf den Punkt zu bringen, dann ist es auch sehr schwer, zu einer Verständigung zu kommen natürlich. Und mit den Bränden, da wird es wahrscheinlich am drastischsten sichtbar, wie viel die bereit sind auszuhalten oder auszublenden, muss man ja richtiger sagen. Das ist ja auch etwas, was mich beim Arbeiten sehr fasziniert hat, dass Menschen das tun. Also wir leben ja alle so, ich auch. Ich meine, was jetzt gerade in der Welt los ist und ich kümmere mich um viele Dinge, die nichts damit zu tun haben und sehr privat sind. Und was ich gelesen habe, erst nachdem das Buch sogar schon draußen war, aber was mir da sehr gut zu passen scheint, ist, dass es anscheinend sozialpsychologische Forschung dazu gibt, wie Menschen auf weitreichende und plötzliche Veränderungen auch ihrer Umwelt reagieren, nämlich indem sie einfach ihren eigenen Begriff von was normal ist anpassen, weil sonst sie ja handeln müssten. Aber also hier wäre es noch relativ einfach, die Sachen zu packen und einfach nach Hause zu fahren. Das ist schon, man kann fragen, warum sie das nicht tun. Aber jetzt in größeren Zusammenhängen, wenn man politisch oder ökologisch denkt, wäre es umständlicher, da etwas zu tun oder auch einfach nicht leistbar. Und dann ist es doch sehr viel einfacher, zu sagen, das ist jetzt halt einfach das neue Normal.
Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Es ist interessant, dass Sie sagen, dass Elena sich auf ihre Sinne verlassen will. Denn Elena trinkt relativ viel. Also sie immer mal so en passant. Also es wird nicht groß problematisiert im Roman, aber immer mal wieder. In der einen Lesepassage kam es ja auch vor, eine Pfütze reicht schon und da im Haus ist der Weinkeller gut gefüllt und da holt sie sich gerne was raus. Ich finde das sehr interessant. Sie haben in dem Roman Dickicht über Alkoholsucht geschrieben. Ich weiß nicht, ob man das hier so schon nennen kann. Es wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber trotzdem ist Elena eine Frau, die öfters mal trinkt. Und ich habe mich gefragt, ob das ihre Ich-Erzählung auch ein bisschen trübt. Wie arbeitet man mit so einer Figur, die trinkt?
Es macht sie auf jeden Fall nicht zuverlässiger, das stimmt. Und ich sehe da auf jeden Fall eine Suchtgefährdung. Und ich sehe vor allem auch, was Sie ja auch gerade schon beschrieben haben, dass sie sich betäubt und dass dieses, ich verlasse mich auf meine Sinne, dass das dann auch sehr mit Vorsicht zu genießen ist, wenn jemand gar nicht so richtig klar gucken kann und dann natürlich auch etwas einsetzt, um an vielen Stellen eben nicht so genau hinzuschauen. Gleichzeitig die Welt, in der ich mich so bewege oder auch ja, viele dieser Filme, die ich mir angeschaut habe, zum Beispiel, über die wir vorhin schon geredet haben, oder Romane zum Thema, da wird ja gebechert ohne Ende. Und die würden wahrscheinlich auch ohne diesen Alkohol gar nicht funktionieren. Und ich fand es ja ein bisschen interessant, dass mit Dickicht habe ich erlebt, dass viele Leute, die hatten da starke Widerstände, sich damit zu beschäftigen und meinten, ah, das Thema, und also da wollen sie jetzt nicht so. Und hier wird es halt nicht groß thematisiert und im Alltag läuft es ja an vielen Stellen auch so, dass es nicht groß thematisiert wird, also dass es eher ein Problem ist, wenn jemand kommt und zum Beispiel nichts trinken will, dann wird gewittert, dass es da vielleicht ein Suchtproblem gibt und alle, die mit zugreifen, laufen als normal. Ja, vermutlich wäre es interessant, wenn sie aufhören würde und dann gezwungen wäre, sich mit Dingen auseinanderzusetzen.
Ja. Also Alkohol in der Literatur ist ein sehr interessantes Thema und Alkoholismus in der Literatur wird in letzter Zeit öfters aufgegriffen, ne? Aber es ist nicht selbstverständlich. Also jetzt in letzter Zeit gab es Bücher von Daniel Schreiber zum Beispiel, von Christine Koschmider. Jetzt gerade ist ein Roman aus dem Schwedischen übersetzt worden von Alex Schulmann. Also da setzen sich Autorinnen und Autoren mit dem Trinken und dem Alkohol auseinander. Aber ich finde das etwas, ja, nicht ganz Übliches. Also ich finde es kein ganz großes Thema in der Literatur. Deswegen umso besser, es anzupacken.
Ja, ich denke auch, dass sich da gesellschaftlich was ändert. Ja, die Beispiele, die Sie beschrieben haben, sind jetzt auch unterschiedlich, aber es sind eigentlich auch ganz gute Beispiele dafür, dass es nicht unbedingt dieses Klischee sein muss von jemand sitzt auf der Parkbank und das Leben ist komplett zerrüttet. Und solange man aber sich irgendwie im Kulturbetrieb immer mit dem Prosecco bewegt, ist alles noch in Ordnung. Aber man möchte trotzdem lieber nicht drauf gestoßen werden, sondern dass das, ja, was zum Beispiel eben auch hier in diesem Text passiert, dass das eigentlich das viel Schleichendere und vielleicht sogar Gefährlichere ist als das, ja, wo es so offensichtlich ist. Aber das eben auch das, wo es einem selber dann zu nahe kommt und dann die Lust nicht so groß ist, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, es ist so ein bisschen, solange man aus einem Glas mit langem Stiel trinkt, ist alles noch in Ordnung. Ne?
Ja, und solange es die anderen auch tun.
Und die anderen auch, genau. Also da bedienen sie sich reichlich aus dem Keller. Ich wollte noch ein Thema anschneiden, das mir in diesem Roman auch sehr entgegengesprungen ist und das ich sehr mochte. Das ist das Thema Tiere. Es kommen viele Tiere in diesem Roman vor. Also wir hatten es schon gehört, ein Hund läuft der Familie zu, ein ziemlich großer weißer Hund, das ist ein offenbar ein Hütehund, der ist auch anfangs ein bisschen beängstigend, bellt auch, ist dann aber doch ganz lieb und bekommt den unwiderstehlichen Namen Milva und bleibt ein paar Tage, sieht irgendwie gut gebürstet aus, also nicht irgendwie verlottert. Wo gehört der hin, weiß man auch nicht so genau, ist auch so ein Zugelaufener.
Ja, also es kann vermutet werden, dass diese Brände sind ja wirklich nicht weit, dass er da im Chaos einer anderen Touristenfamilie verloren, abhanden gekommen ist und sich dann aber auch wieder auf die Suche nach der macht. Also der verschwindet ja und taucht dann wieder auf. Man weiß es letztendlich nicht so genau und deswegen wollte ich auch diese verschiedenen Tiere da drin haben. Also auch, weil ich Tiere einfach mag.
Leben Sie selbst mit Tieren zusammen?
Teilweise, ja.
Also
ja.
Sie leben in Berlin und im Wendland. Wo sind die Tiere
dann da? Ja, also ich bin viel im Wendland zu Besuch sozusagen. Und ja, da sind mehr Tiere auf jeden Fall als in meiner Wohnung in Berlin. In der Stadt lebe ich natürlich auf eine Art auch mit Tieren. Also ich habe kein Haustier, aber die Krähen auf meinem Balkon beschäftigen mich manchmal mehr, als ich das möchte. Die Tauben, die Hunde, die mir nicht gehören, aber die mir da begegnen. Auf dem Dorf habe ich mit Hühnern zu tun und auch mit einem Pony. Und also das ist alles ganz reizend. Und was ich am Zusammensein mit Tieren aber wirklich mag, ist, das, was das für eigenständige Wesen sind einerseits. Und gerade bei Haustieren ja auch so, doch, die könnten ohne Menschen nur schlecht überleben. Also natürlich vor allem in dieser menschengemachten Welt nicht. Aber haben eben ihre ganz eigene Agenda.
Also da ist der Hund, dann gibt es ein Pferd, das lebt auf einer Koppel in der Nähe des Grundstücks oder nebenan im Grunde, da gehen die Figuren ab und zu vorbei. Es fliegen viele Insekten durchs Bild und also Tiere werden auch gegessen. Es gibt zum Beispiel diese Szene, wo Franz da diesen riesigen Oktopus kocht, eine absolut mich widerliche Szene. Genau, da wird die Tiefsee abgemurkst. Aber es fliegen viele Insekten durchs Bild. Und wir hören jetzt noch eine letzte Passage. Da spielen Insekten auch eine Rolle. Wie, das werden wir gleich hören. Franz, der Zugereiste, kocht Fischsuppe. Und alle sitzen an einer großen Tafel zusammen. Diesem Traum, auch den Sie beschrieben haben, den auch Elena hat. Denn Mala hat Geburtstag, sie wird 15 und das wird gefeiert.
Ja, Eve fängt an zu erzählen. Die Sache mit dem Wasser war am Ende kein großes Ding. Nach einem halben Tag tauchte Ilias wieder auf und meinte, im ganzen Landkreis hätte es Ausfälle gegeben. Er machte einen ausweichenden Eindruck dabei, aber niemand hatte Lust nachzufragen. Alle sind aufgekratzt vor dem Fest. Auch Mala selbst gibt sich keine Mühe, abgeklärt zu tun. Sie hat eine Lichterkette und Lampions gekauft und schmückt die Veranda. Sie will, dass wir alle zusammen zum Leuchtturm fahren. Sie bekommt Streit über die Menüplanung. Mala will, dass Lynn Crepe backt. Franz will keine Mädchen in der Küche, gibt das aber nicht zu. Er sagt, er möchte etwas wirklich Festliches. Seit Tagen kocht er an einem Sud für eine ganz besondere Suppe und plant eine Tacht mit den letzten Feigen aus dem Garten. Und der Hauptgang soll überhaupt eine Überraschung sein. Wahrscheinlich wieder irgendein Meeresmonster. Und warum nicht einfach beides, habe ich versucht zu schlichten, Crepe und Menü, und da verständigten sie sich sofort wieder mit einem schnellen Blick, dass ich diejenige bin, die hier von nichts eine Ahnung hat. This is not a van steht auf dem Aufkleber an seiner Heckscheibe. This is AT4. Das ist kein Auto, es ist ein Ort. So sagt er es und meint es nicht ironisch. Aber unsere Dusche benutzen sie dann doch sehr gern. Mit roten Wangen und Rasierwunden im Gesicht sitzt er am Kopfende der Tafel. Sein Hemd hat einen schönen großen Kragen und leuchtet weiß. Er muss es heute zum ersten Mal herausgeholt haben. Es passt ihm gut und sieht trotzdem zu klein aus. Zwischen uns stehen Sträuße aus Disteln und Wildblumen. Lynn und Elena haben sie gepflückt, ein Laken als Tischtuch ausgebreitet und Kerzen auf die Tacht gestellt und irgendwo in der Tiefe des Kellers auch noch Champagner gefunden. Rinus sitzt neben mir, zählt die Flammen und will sie anfassen. Im Haus ist der Dunst der Festsuppe in alle Winkel gezogen. Lorbeer und Knoblauch, Rosmarin und Fisch. Eine Suppe aus Abfällen, darauf ist er stolz. Angeblich befindet sich nichts darin, dass er nicht an einem Marktstand oder von einem Restaurant geschenkt bekommen hat oder am Wegrand gesammelt. Und der Taschenkrebs auch geschenkt? Ja, wenn ich es sage. Auf dem Tisch stehen die Sträuße so hoch, dass wir kaum richtig zugucken können, wie Mala ihre Geschenke auswickelt. Ein Päckchen von Lynn und Noemi, eine Zeichnung von Rinus, mehr hat sie nicht auszupacken, trotzdem scheint Franz die Geduld zu verlieren. Es geht auf 3 zu, er will jetzt endlich anstoßen. Mala darf entkorken, er schenkt mit einigem Gewese ein, es dauert. Unterdessen zieht sich draußen etwas zu. Noemi stellt als Erste ihr Glas ab und starrt in die Wolke aus dunklen Partikeln über dem Pool. Rinus erstarrt. Wespen, flüstert er und hält sich fest an mir. Sie ballen und zerstreuen sich. Ich halte sie für Ascheflocken, bis ich begreife, dass das Geräusch nicht von Ilias Rasenmäher kommt. Wildbienen, flüstert Elena, haltet einfach still. Und alle gehorchen. Der Hund ist wach und hat sich aufgerichtet. Sein ganzer Körper ist in Alarmbereitschaft, aber auch er hält still. Wir flüstern und erstarren, als würden sie uns dann nicht bemerken. Man soll sie nicht reizen.
Wahrscheinlich eine wilde Sorte, hofft Elena immer noch. Nein, auch Franz flüstert, die sind jemandem abgehauen. Dann soll er sie holen. Marla hat den Kuchen angeschnitten und verteilt und als Einzige angefangen zu essen. Krümel verfangen sich in ihrem Bart, konzentriert betrachtet sie den Schwarm, als könnte sie ihn mit ihren Blicken steuern. Einzelne Tiere umschwirren ihr Gesicht. Sie setzen sich auf den Kuchen und ihre Hände, sie haben fast die gleiche Farbe und den gleichen Glanz wie die verschrumpelten Feigen. Pass auf, gleich hast du eine im Mund. Sie lässt die Lider flattern wie meistens, wenn ich etwas sage. Zerstreute Reaktionen auf ein Störgeräusch, dann schaut sie wieder geradeaus zu den Bienen. Elena sagt dazu, rote Bienen aus Eloises, nicht zu zähmen, ihr Honig wirkt psychedelisch. Das habe ich aus seinem Naturgedicht, trotzdem kann es wahr sein. Selbst Lynn hat das Essen vergessen. Wir sitzen still und schauen. Es sind keine bösartigen Wesen. Wahrscheinlich hat Franz recht und sie kommen aus Ilias Stöcken. Und Ilias trägt nicht einmal Schutzkleidung, wenn er mit ihnen umgeht. Man muss nur richtig mit ihnen kommunizieren. Ihre Sprache ist ein Tanz. Es gilt, die Bewegungen zu lesen. So sitzen wir da, gefangen von Schönheit und Angst. Die Hündin bei Franz neben dem Kopfende. Seine Hand in ihrer Nähe, aber er berührt sie nicht. Das muss er auch nicht. Seit ihrer Rückkehr hält Milva sich an ihn. Er ist der Mann hier. Tiere sind archaisch, was das angeht. Wie Lynn sich auch müht, wird sie daran nichts ändern. Rinus hält sich zwischen mir und Eve, seine Brust hebt und senkt sich. Lynn betrachtet das Schwärmen ruhig und betört. Das wäre eine Aufgabe für sie, begreife ich. Ich sollte sie zu Ilias schicken, damit er sie den Umgang mit ihnen lehrt. Eve ekelt sich vor diesem Gewimmel. Sie muss gar nichts sagen, ich merke es auch so. Sie kann darin nichts Erhabenes erkennen. Wir widern sie an. Unsere immer vollgekrümelte Anrichte, meine unrasierten Beine, unsere Waschnüsse und der Universalreiniger mit Lemmengrasöl, die nichts richtig sauber machen. Ich weiß, dass sie heimlich ihr eigenes Putzmittel zu uns nach Hause bringt. Ich weiß, dass sie Lynn geholfen hat, ihren Rücken zu enthaaren und damit alles nur noch schlimmer zu machen. Woher die Wunden und Pusteln auf ihrem Rücken kommen. Beide denken wir, dass die andere das nicht weiß. Beide bilden wir uns das ein. Heute noch will ich mit ihr reden. Sag mir, was dir hier in Wahrheit nicht passt. Lass uns endlich ehrlich sein. Eve holt aus. Kein panisches Fuchteln, eine klare Bewegung und sie schlägt zu. In Marlas Gesicht, den Kuchen aus ihrer Hand, das Diadem vom Kopf. Sie schafft das, ohne einen Strauß oder eine Flasche umzustoßen. Nur Rinus trifft der Rückstoß ihres Ellbogens an der Stirn, aber das merkt sie gar nicht. Niemand merkt es. Anscheinend nicht einmal er selbst, alle schauen Marla an. Entschuldigung, du hättest beinahe eine Biene gegessen. Es ist keine Entschuldigung, es ist ein Federhandschuh. Sieh mich endlich an, arrogantes Stück, das will sie sagen. Und Marla nimmt an. Sie nickt, merkwürdig folgsam, hält die Hand vor dem Muss und schaut zu, wie Eve den Stachel aus den Ballen ihrer Schlaghand saugt und ausspuckt. Sie hat sie geschlagen, um ihr das Leben zu retten vielleicht, aber wir alle haben die Kraft gesehen, mit der sie ausholte und haben Marlas Lachen gehört. Entsetzt und anerkennt, das hat sie noch nicht erlebt. Eve hat das Kämpfen gelernt, sie muss etwas loswerden. Ich erzähle den anderen, wie wir in den ersten Pandemiewochen mit den Kindern spazieren gingen und sie mitten im Gespräch ausscherte und mit der Handkante den Ast eines jungen Baums abschlug, ohne den Rhythmus ihrer Schritte zu unterbrechen oder unser Reden. Sie schien wirklich nichts gemerkt zu haben. Und auch jetzt scheint der Stich der Wildbiene ihr nicht besonders zuzusetzen. Ich habe sie nur ganz leicht zucken sehen. In dem Tumult hat niemand darauf geachtet, wie lange Ilias schon bei der Tamariske steht. Ob er uns beobachtet, kann ich nicht erkennen. Warum kommt er nicht her? Seit wann hat er sich zurückgezogen? Ist jemand ihm auf den Schlips getreten? Hat eins von uns eine unsensible Bemerkung gemacht? Franz ruft nach ihm, aber selbst seine Stimme kiekst heute. Ich halte Rinus fest, ich merke selbst die Härte meines Griffs. Ich will jetzt auf keinen Fall, dass er einen seiner Schreie ausstößt. Ilias scheint Franz nicht zu hören und hält einen hölzernen Kasten in seinem ausgestreckten Arm. Das ist alles, was er macht. Er hält ihn in die Höhe, weg von sich. Der Schwarm organisiert sich und fliegt in seine Richtung. Es scheint wieder etwas heller zu werden, während Ilias sich entfernt, ohne zu grüßen oder irgendein Zeichen zu geben. ob er gemerkt hat, was hier passiert ist und sich nicht einmischen wollte. Wir werden es nicht erfahren. Das Sausen klingt ab, wir fangen wieder an, uns zu bewegen.
Nina Wussmann, danke für die Lesung.
Danke Ihnen, danke fürs Zuhören.
Aus 3 Wochen im August, hier auf SWR Kultur. Ja, viele Tiere in diesem Roman, jetzt ganz viele. Hier schwärmt ein ganzes Bienenvolk aus und fällt über die Kaffeetafel der Urlauber her. Und dann steht am Ende Ilias mit seinem Bienenkorb da und ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist eine fast mythologische Szene. Wollte ich Sie natürlich nachfragen. Elena selbst sagt auch, rote Bienen aus Eleusis nicht zu zähmen. Ihr Honig wirkt psychedelisch. Also es gibt in der griechischen Mythologie einen Gott der Imkerei. Aber es werden auch Bienen mit der Göttin Demeter assoziiert. Wollen Sie ein bisschen was dazu sagen, wenn Sie schon so nicken?
Ja, ich mag gerne was dazu sagen. Also ich habe so eine Bienenszene tatsächlich erlebt. Die waren überhaupt nicht so wild. Das war in einer Reihenhaussiedlung, wo ein Hobbyimker wohnte und dem waren die abgehauen. Es waren auch keine roten Wildbienen, aber trotzdem sehr unheimlich und beklemmend. Und der hatte dann auch nicht seinen Bienenkorb dabei, sondern wirklich nur so ein Kästchen aus Holz. Und da war aber die Königin drin. Und das ist, was wir hier nicht erfahren, weil das halt niemand versteht oder durchschaut. Ich habe das da auch nur erfahren, weil er das eben erklärt hat. Aber es sieht natürlich aus wie Zauberei, wenn jemand nur einen Holzkasten in die Luft hat und wo vorher noch der Himmel dunkel war, entscheiden sich der Schwarm eben plötzlich in eine Richtung zu fliegen und zieht weg. Dieses Gedicht ist mir dann später begegnet. Das ist ein Gedicht von John Burnside und der hat einen ganzen Zyklus über Bienen geschrieben und sich da viel mit der Mythologie auseinandergesetzt, aber auch mit dem verschiedenen Kulten, die es zu Bienen gibt, auch nicht nur in Griechenland, auch im alten England und wie die tatsächlich auch als Botinnen aus dem Jenseits gelesen wurden und auch der Bienenstock umgekehrt in Trauer getragen hat, wenn jemand im Haus gestorben ist, dann wurde der verhängt zum Beispiel. Mhm. Und sind Insekten, die wimmeln und krabbeln rum, aber sie spenden auch Nahrung und es gibt diese Süße, aber sie können auch total gefährlich sein und es ist ja wirklich so, auch da ist wieder beides wahr. Wenn Mahler diese Biene verschluckt hätte, sie wäre vielleicht nicht sofort gestorben, aber es wäre schon sehr gefährlich geworden. Und gleichzeitig ist es eine Wucht in diesem Schlag von Eve, wo sehr viel Aufgestautes sich entlädt natürlich. Also viel unterschwellige Verachtung, die nie greifbar war, aber die sie schon immer spürt, egal wie wehrhaft sie vielleicht wirkt.
Und gibt es einen direkten Bezug auch auf Mythologie oder ist das jetzt von mir so ein bisschen und sortiert in den Raum hineingesagt worden, ein bisschen stark behauptet, aber Ilias lässt auch, also Helena, es sind auch Namen, die zumindest daran denken lassen, ohne dass ich das Gefühl habe, sie erzählen eine Art Mythos nochmal neu. Das hatte ich überhaupt nicht, aber trotzdem sind diese Anklänge da.
Es sind wirklich Anklänge und sie sind auch mir eher unsortiert unterlaufen. Also teils so, dass ich eben währenddessen erfahren habe, woher das kommt und mir das dann passend schien. Bei manchen Sachen, also bei diesen beiden Frauennamen, hatte ich wirklich nicht den Gedanken, ehrlicherweise. Und bei dem, was er da tut, ich glaube ja, das ist eine Erzählung, die es in ja wahrscheinlich in ganz vielen Kulturen gibt und eine Geste auch, in der er als etwas erscheint, aber trotzdem eben auch als er selbst. Mhm.
Und dann gibt es eben auch einige Elemente, in denen es Übergänge zwischen Tier und Mensch gibt. Wir hatten über die Skulpturen schon gesprochen und ich habe selbst bei Lynn gedacht, bei der der Rücken sich nach und nach ja behaart. Man sieht es ja nicht so genau, weil sie das natürlich versteckt, aber ich hatte das Gefühl, die kriegt einen Fell.
Die kriegt ein Fell, ja. Also das ist auch medizinisch erklärbar und man kann da auch was machen. Also was mich interessiert an dieser Sache ist, da verändert sich ein Körper und so, dass es allen Beteiligten nicht geheuer ist. Und also es geht ja auch in Richtung Genre, so Body Horror, dass eben der Körper sowas ist, ist wirklich unkontrolliert. Aber die Frage auch immer, wovon geht der Horror eigentlich aus? Also sind das die Normen, die von außen kommen und sagen, an dieser Stelle musst du ganz viele Haare haben und sie sollen lang und wallend sein und da bitte keine und kaum ein Körper passt da rein und hier ist einer, der dann noch ein bisschen weiter ausschert.
Ja, das Tierische, vielleicht wurde das für mich ein bisschen verstärkt, weil Lynn dann ja auch mal verschwindet und sie verschwindet offenbar in den Wald. Sie kommt irgendwie ziemlich zerzaust und verschmutzt wieder nach, ich weiß nicht, 2 Tagen oder so ungefähr. Und für mich war Lynn die heimliche Hauptfigur der Geschichte. Ist das für Sie auch so? Ja. Weil die traut sich was, ja? Die traut sich was.
Die ist die Hoffnungsträgerin auf jeden Fall. Und ja, vielleicht ist es eine Tierwerdung oder auf jeden Fall macht sie sich halt auf in die Wildnis. Also sie geht wirklich auf die andere Seite von dem, wo andere mehr um sich selbst oder um viele Details kreisen. Will sie wissen, was ist denn da jenseits noch? Was gibt es zu entdecken?
Ja, ich denke auch, Lynn geht am weitesten. Obwohl sie hier kaum Stimme hat. Ne? Mal ab und zu hört man sie ein bisschen was erzählen. Sie schreibt eine Fantasy-Geschichte zusammen mit ihrer Freundin. Davon erfahren wir ein bisschen was. Aber ansonsten ist sie doch sehr verkapselt. Ja. In welchem Zustand schreiben Sie Ihre Bücher? Ja, da ist ja immer sehr viel Rätselhaftes, Ungeklärtes dabei. Gibt es da so eine Tageszeit oder eine Arbeitsumgebung, die Ihnen da irgendwie sehr entgegenkommt? Also die Sie vielleicht für das Vage und das Rätselhafte sehr durchlässig macht, oder müssen Sie dafür just besonders wach sein, um das genau fassen zu können?
Ja, es ist so eine bestimmte Sorte Wachsein, die mir dabei am liebsten ist. Also tatsächlich früh morgens, ich bin dann auch wach, also ich gehe auch früh schlafen, aber natürlich trotzdem noch näher am Unbewussten wahrscheinlich, als wenn ich jetzt schon mit vielen Menschen gesprochen habe.
Arbeiten Sie lange oder dann nur kurz? Und
nicht besonders lang. Es ist auch natürlich unterschiedlich und ich bin auch immer selber ein bisschen mit mir um eins, ob ich das dann auch noch arbeiten nennen soll, wenn ich dann mal schwimmen oder laufen gehe und natürlich das im Kopf weiterläuft und dann manchmal sogar mehr passiert. Aber ja, es ist kein Arbeiten, aber es gehört auch zum Prozess.
Arbeiten Sie vor allen Dingen oder schreiben Sie vor allen Dingen dann in Berlin oder wenn Sie im Wendland sind, zum Beispiel auf dem Land?
Ich habe meinen Lebenspunkt jetzt nicht zweigeteilt, also weil es auf dem Land vielleicht besser geht. Es geht da tatsächlich eher schlechter. Ich kann immer da gut arbeiten, wo nicht zu viele andere Reize sind oder nicht zu viele andere Verpflichtungen vor allem. Und in der Großstadt, da ist ja immer das Bild, da sind die Leute dann so abgelenkt. Deswegen gibt es auch diese ganzen Stipendien, wo man dann aufs Dorf geschickt wird. Also da habe ich auch nichts dagegen. Ich finde das immer interessant, ganz andere Orte auch kennenzulernen und nicht immer nur in Neukölln zu sitzen. Aber also ich bin auch ein soziales Wesen. Ich arbeite gerne allein, aber ich habe auch Feierabend wie alle und dann bin ich auch gerne mit netten Menschen zusammen.
Mhm. Na klar. Wenn Sie mal Ihren Blick schweifen lassen über Ihr bisheriges Werk, 4 Romane auf jeden Fall, Sie publizieren seit sicherlich 15 Jahren ungefähr.
Ungefähr.
Ja, ungefähr. Wie würden Sie es selbst fassen? Wie haben Sie sich entwickelt als Schriftstellerin?
Ich habe neulich mal gesagt, und ganz grob finde ich es auch immer noch so, dass ich mich immer mehr dem annäher zu schreiben, wie ich auch spreche. Also dass die Sprache, ja vielleicht kann man sogar sagen, kunstloser wird, weil in meinem ersten Buch ich mich schon sehr bemüht habe, da eine Form zu finden, der auf jeden Fall Literatur sein sollte. Und das war auch nicht der erste Roman, den ich geschrieben habe in meinem Leben, der dann publiziert wurde. Und es hat mir damals viel Freude gemacht und auch Sicherheit gegeben, also so eine Sprache zu haben, die irgendwann wie eine Maschine funktioniert hat, die hat so was ganz Selbsttätiges gehabt, aber dieser etwas verschrobene Protagonist und ein personaler Erzähler, der dann so gesprochen hat, wie es noch nicht mal so ein Mensch machen würde, aber die Sprache war wirklich so eine eigene Bewegung. Und das habe ich damals einmal so gemacht und dann hat es mich einfach überhaupt nicht mehr interessiert. Und was es dann stattdessen ist, was eben viel näher vielleicht an den Menschen dran ist und an dem auch an den Beziehungen, also auch wenn die dann misslingen oder wenn es immer noch distanziert bleibt, das ist eigentlich das, wonach ich seitdem suche. Und bei diesen letzten wahrscheinlich am meisten, also da wurde mir manchmal gesagt, dass das eine starke Verschiebung hin zu Zugänglichkeit, Kompaktheit und sowas war. Ich selber erlebe das gar nicht so sehr oder denke viel mit der Kompaktheit. Ist ja logisch, wenn ich nur 4 Wochen habe oder 3, von denen ich erzählen kann, dann muss es ja auch linearer sein und alles viel übersichtlicher und kann eben nicht so mehr andern. Ich habe dann aber neulich mal, wurde ich gebeten, was Älteres vorzulesen und habe eine Passage aus meinem zweiten Roman vorgelesen und habe gemerkt, dass ich wirklich, ich habe nicht genug Luft dafür, für diese langen Sätze. Ja, also es geht in diese Richtung anscheinend.
Ja, kürzer, kompakter, wobei auch dieser Roman, ich weiß nicht, 300 Seiten hat, ne?
Ja, ich glaube, kompakt nicht im Sinne von, dass er jetzt kürzer wäre, aber dass die Handlung nicht so wie bei Dickicht mit 3 verschiedenen Perspektiven und in der Chronologie hin und her springt und ganz viele lose Enden und so, das ist schon, hier läuft es ein bisschen mehr auf eine Sache zu.
Ja. Wo geht für Sie der Weg jetzt weiter? Sind Sie noch in der Erholungsphase von dem Buch? Das ist ein großes Projekt, wenn es dann mal abgeschlossen ist und publiziert ist. Danach muss man es vorstellen in verschiedenen Städten. Sind Sie noch mit dem alten Buch, also mit dem neuen Buch, aber mit dem letzten Buch noch befasst? Oder denken Sie schon gleich ans Nächste und haben vielleicht auch schon angefangen mit was Neuem?
Ich fange eigentlich meistens schon an, nach was Neuem zu suchen, bevor das dann schon alte Buch rauskommt, weil ja
Entschuldigung
auch
für das alte Buch.
Oder nein, also habe ich ja jetzt wirklich auch so gesagt, ich finde auch, das ist, also für mich ist es in dem Moment vielleicht nicht alt, aber ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt und im vergangenen Oktober das Manuskript abgegeben und seitdem nichts mehr dran ändern dürfen, außer den kleinen Sachen, die ich dann heimlich noch mache, wenn ich lese und einzelne Sätze rausstreiche. Aber ansonsten ist das wirklich, also das geht dann seinen Weg in der Welt und natürlich komme ich dann immer wieder da rein, wenn ich wie jetzt also daraus lese und darüber spreche, aber daheim am Schreibtisch bin ich dann schon dabei, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen.
Da entsteht dann also kein Loch oder keine Leere zwischen den Büchern.
Ich weiß sogar noch nicht mal, ob das eigentlich nicht auch mal ganz gut wäre, so eine richtige Pause zu haben. Und die gibt es auch ewig lang. Also will ich immer dann auch nicht, dass sie ist, weil ich denke, das dauert am Ende dann doch wieder so lang alles, dass ich lieber früher anfange. Auch weil es am Anfang ja erstmal wirklich eine große Suche ist und auch ein bisschen ein mehr mit unscharfen Blick durch die Welt gehen und sehen, was könnte denn eigentlich was sein. Es passiert mir auch, dass ich noch während ich so ein Buch abschließe oder den Lektoratsprozess dabei bin abzuschließen und das alles irgendwann nicht mehr sehen kann, dann habe ich natürlich jede Menge Ideen, was man stattdessen machen könnte. Und sobald ich mich dann aber eingehender damit beschäftige, stellt sich auch schnell raus, welche davon eigentlich taugen oder in Wahrheit doch gar nicht so spannend sind. Und so, also da ist viel rumprobieren und das hat auch was Spielerisches und was von Entdecken und deswegen mache ich eigentlich lieber das, als zu warten. Gleichzeitig entsteht da auch ganz viel, was nachher nicht brauchbar ist.
Ich bin gespannt auf die neuen Entdeckungen. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis die publizierbar sind. Bis dahin können wir Ihr altes Buch lesen, das natürlich aber eigentlich das Neue ist. Es heißt 3 Tage im August und es ist im Surkamp Verlag erschienen. Ich bin Katharina Borchert, Sie hören SWR Kultur aus dem Literaturhaus Stuttgart. Und ich bedanke mich jetzt nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Nina Bussmann, für das Gespräch.
Ich bedanke mich.